I što vi našli tu novuju rodinu jes. I ja nadejus, što ponimajte moj slovi, katero ja gavriju panimetski. Gut. Also ich freue mich, dass ich hier bin. Ich lerne zurzeit ein bisschen Russisch und deswegen muss ich ein bisschen üben. Ja. Der Text ist angeschrieben. Ich predige über 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Der Text war vorhin mal an der Wand. Jetzt ist er. Also ich lese ihn jetzt auf Deutsch vor. Die Brüder Josef fürchteten sich in Ägypten, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Da unterhalten sich zwei Freunde über ihre Ehen und da sagt der eine zum anderen, wenn wir mal streiten, dann wird meine Frau immer gleich historisch. Du meinst hysterisch, sagt der andere. Nein, historisch. Sie hält mir jeden Fehler, jede Lieblosigkeit, jedes falsche Wort aus 20 Jahren Ehe vor. Wo Menschen untereinander, miteinander leben, in Ehe, Familie, Nachbarschaft und auch in einer christlichen Gemeinde, da werden sie auch aneinander schuldig. Gerade in der Liebe werden Menschen verletzlich und verletzt, da wo man näher beieinander ist. Es ist wunderbar, wenn man Gemeinschaft erfährt, in der Ehe, in der Familie, Liebe, Geborgenheit, Anerkennung. Aber es gibt keine Ehe, es gibt keine Familie und ich wage zu behaupten, auch es gibt keine christliche Gemeinde ohne Kränkung und Verletzung. Der Volksmund sagt, unter jedem Dach ein Ach. Bei manchen ist es groß und erschüttert das ganze Zusammenleben. Bei anderen ist es eher klein und im Verborgenen und doch ein Problem. Wenn Eltern und Kinder, verheiratete Kinder, unter einem Dach wohnen, das kann sehr gut zugehen. Früher haben die Leute am Dorf 4 Generationen unter einem Dach gelebt, gibt es teilweise heute immer noch. Aber es kann auch schlecht sein. Ich war lange Zeit in Fürth und da der Erste, der es so ein bisschen näher zur Gemeinde gefunden hat, wo ich mithelfen konnte, der wurde geschieden, der lebte im gleichen Haus, Mietshaus mit seiner Frau und die Eltern im gleichen Haus, wo er aufgewachsen war. Und die Mutter von ihm hat auch ständig in die Wohnung geschaut und sich in alles reingemischt. Und das war dann mit ein Grund neben anderen, dass die Ehe auseinanderging, dass er aber dann zum Glück zum Glauben gefunden hat. Ich habe erlebt, auch als Gemeindepfarrer, selbst bei Bestattungen, weniger jetzt in Rasch, aber in der Großstadt, dass schon bei der Bestattung, bei der Beerdigung es losging. Da saßen die einen Familienangehörigen hier, die anderen dort. Oder einmal kam ein Familienmitglied gar nicht mal zur Bestattung der eigenen Mutter oder des eigenen Vaters, weil Clinch war, weil die sich mit den anderen Geschwistern schon über Jahre gestritten hatten, einander nicht mehr in die Augen sehen konnten, einander gemieden hatten. Das sind ja jetzt nur einige wenige Beispiele. Ein ganz großes Problem, ein ganz großes Ach gab es in der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Ihr habt es im Hauskreis, wenn ich das recht verstehe, dann miteinander besprochen. Ich denke, ihr kennt alle diese Geschichte. Ich zeichne sie nur ganz kurz nach. Josef, der zweitjüngste von 12 Brüdern, von 12 Söhnen vom Jakob, der aber bevorzugt wird von ihm, und dann entwickelt sich Neid und Hass der Brüder. Sie verkaufen ihn nach Ägypten. Dort ist er erstmal ganz unten und dann steigt er auf quasi wie so vom Tellerwäscher zum Millionär, zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten, gleich nach dem Pharao. Er ist für alles zuständig. Als dann diese große Hungersnot hereinbricht, Dürre, die er dem Pharao vorausgesagt hat, als er ihm seinen Traum ausgelegt hat. Von überall her, aus allen Ländern, kommen Leute, um in Ägypten Brot, Korn zu kaufen. Und auch seine Brüder. Und sie erkennen den Josef nicht, der ist ja wie der zweitmächtigste Mann von Ägypten, da auf dem Thron sitzt. Und Josef hätte jetzt alle Macht und alle Gewalt, sich brutal an denen zu rächen. Aber er tut es nicht. Ich kürze die Geschichte jetzt ab. Und am Schluss kommt sein Vater und alle kommen aus dem Land, wo Hungersnot herrscht, eben aus dem Land Kanaan, was später Israel war, kommen nach Ägypten, bekommen dort ihr Land zugeteilt und ihr Leben wird gerettet, sie überleben. Und jetzt ist aber eine neue Situation angetreten. Der Vater Jakob nämlich ist hochbetagt gestorben. Und jetzt geschieht es wieder, dass eine Unsicherheit eintritt bei den Brüdern von Josef. Hat Josef uns denn wirklich vergeben? Oder hat er uns nur vergeben, sozusagen, solange der Vater noch im Leben war? Betrachten wir die Situation erstmal aus der Sicht der Brüder von Josef. Jetzt bricht diese Frage bei ihnen auf. Holt Josef die alte Sache wieder heraus? Wird er uns jetzt heimzahlen? Holt unsere Schuld uns jetzt heim? Das heißt, die Brüder haben ihre schuldhafte Vergangenheit noch nicht bewältigt. Die bricht jetzt mit Macht über sie herein, eben historisch. Sie sind noch nicht frei zu einer echten Begegnung, zur Gemeinschaft mit dem Bruder. Habt ihr das gemerkt, was sie zu ihm sagen? Wir sind deine Knechte, nicht wir sind deine Brüder, wir sind deine Knechte. Wo unbewältigte Schuld uns blockiert, kann es nicht zur echten Gemeinschaft kommen. Wie zeigt sich das? Wie kann das ausschauen? Man geht dem anderen aus dem Weg, weil er an mir schuldig geworden ist oder ich an ihm oder an ihr. Es kann uns verfolgen bis hinein in unsere Träume, in unser Unbewusstes. Ich hatte mal mit einem Mitarbeiter meiner früheren Gemeinde in Fürth Probleme. Sowas soll es geben in einer christlichen Gemeinde. Ich dachte, na ja, normal. Aber ich habe zweimal von ihm geträumt, nachts, nicht sehr positiv. Dann habe ich gedacht, ich muss mal mit ihm reden. Wie macht man das? Dann haben wir so zufällig so ein Treffen gehabt, so ein Gebetstreffen. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Wir konnten auch beten. Und dann war die Sache für mich bereinigt. Es ist nicht so, dass ich mit ihm jetzt 2 Wochen auf Kreta in Urlaub geflogen wäre. So, ja, er wurde nicht mein bester Freund. Aber wir konnten das miteinander besprechen und bereinigen. Manchmal kann es auch so sein, dass solche inneren Dinge, die uns an uns fressen, sich sogar zu einer körperlichen Krankheit auswirken können. Damit will ich in keiner Weise behaupten, dass das immer so ist. Bitte Vorsicht. Aber ein großer Psychologe, C.G. Jung, sagte mal, wenn der Mund schweigt, schreien die Organe. Wenn der Mund schweigt, schreien die Organe. Jetzt die Brüder Josefs haben auf jeden Fall das getan, was man mit unbewältigter Schuld tun sollte. Nämlich, sie sprechen es aus. Sie lassen nicht Gras drüber wachsen. Handeln auch nicht nach dem Motto, Zeit heilt Wunden. Das hilft ja meistens nicht, sondern sie sprechen sich aus, sie kommen zu Josef und bitten ihn um Vergebung. Wie wichtig ist das? Eben auch von den Menschen, die man verletzt hat, auch wenn es vielleicht schon Jahre zurückliegt. Ich möchte Mut dazu machen, Mut auch, sich auszusprechen, auch mal in einem seelsorgerlichen Gespräch bis hin vielleicht zu dem, was man Beichte nennt, wo man Schuld bekennt und weiß, das bleibt jetzt unter uns und unter uns dreien, dem Gesprächspartner und mir und Gott. Ich will euch noch ein Beispiel erzählen, das schon lang zurückliegt. Ich hatte einen angeheirateten Onkel, der war Arzt und er starb kurz nachdem er in Pension gegangen ist. Ich war damals junger Student und gedacht, auf die Beerdigung muss ich nicht fahren, ich habe meine Freiheit. Ich bin also nicht zur Beerdigung meines Onkels, jetzt im Nachhinein raufe ich mir die verbliebenen Haare. Und ich habe gemerkt, meine Tante, die hat es gekränkt, dass ich nicht zu der Bestattung dieses Onkels gefahren bin. Jahre später, vielleicht 12 Jahre später, als ich als Pfarrer irgendwo eingeführt wurde, wo meine Tante auch dabei war, habe ich dann mal mir den Mut zusammengenommen, sie darauf angesprochen und mich entschuldigt. Aber das ist mir nicht leicht gefallen. Die Erkenntnis kam auch erst später. Betrachten wir die Lage nun von Seiten Josefs. Der hätte ja wirklich allen Grund gehabt, jetzt Rache zu nehmen. Und dieses Rache-Nehmen steckt doch letzten Endes in uns allen drin. Nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Das ist diese V-Waffe, wie jemand sie bezeichnet hat. Die Waffe der Vergeltung. Wir aber als Christen haben nicht die V-Waffe der Vergeltung, sondern die V-Waffe der Vergebung. Und dazu gehört schon auch, dass das Unrecht beim Namen genannt wird. Josef sagt in Vers 20, ihr gedachtet es, böse zu machen. Nicht Schwamm drüber, war alles gar nicht so schlimm, ist ja alles, wer an Gott glaubt, den kann nichts umhauen. Nein, Josef verharmlost nicht, er verniedlicht nicht, was die Brüder ihm angetan haben. Er spricht offen die Verletzungen an. Gemeinschaft wird nicht dadurch wiederhergestellt, dass man alles unter den Teppich kehrt, sondern wenn man offen spricht, die Schuld der Brüder wird benannt und dann auch bekannt. Aber Josef überlässt es Gott. Er sagt, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Vers 19. Da gibt's die Geschichte aus dem Mönchtum. Ein gekränkter Bruder kam zu Abba Sisoes, also zu dem Abt, und sagte zu ihm, mein Bruder hat mich tief beleidigt und ich werde mich an ihm rächen. Der Weise suchte ihn zu besänftigen und sprach, tu es nicht, mein Kind, überlasse Gott die Rache. Der Bruder aber entgegnete, ich werde so lange keine Ruhe geben, bis ich mich gerächt habe. Da sprach der Abba, lasst uns beten, Bruder. Und er erhob sich und sprach, o Gott, wir brauchen dich nicht mehr, dass du uns schützt. Wir nehmen jetzt selber Rache. Als der Bruder diese Worte vernahm, fiel er zu Füßen des Weisen nieder und sagte, nie wieder werde ich mit meinem Bruder streiten, vergebt mir, aber. In einem anderen Bibelvers heißt es, rächt euch nicht selbst, denn der Herr spricht, ihr wisst, wie es weitergeht, die Rache ist mein, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Vers, denn den Zorn Gottes, das Gericht Gottes, das gibt's tatsächlich. Am Ende der Zeiten rechnet Gott ab mit den Machthabern, den Diktatoren, denen, die über Leichen gehen. Und wird ein gerechtes Gericht sprechen. Das ist auch was ganz Biblisches, was heutzutage in manchen christlichen Kreisen verschwiegen wird. Er wird gerechtes Gericht halten, aber wir sollen ihm nicht vorgreifen. So schwer das vielleicht ist, Gott wird dieses Gericht halten, welch tröstliches Wissen, das uns damit gegeben ist. Und dann bietet Josef die Vergebung an. Er kann einen Schlussstrich ziehen unter die Vergangenheit. Das heißt für uns, dass wir anderen bewusst vergeben, dass wir es aussprechen und zeigen und es deutlich machen. Im vergangenen Jahr war der 30. Jahrestag des Völkermords in Ruanda. 1994 wurden dort fast 1 Million des Volkes oder des Stammes der Tutsis von den Hutus umgebracht. Auf unheimlich brutale, bestialische Weise. Und das hat dieses Land in den Ruin, die Katastrophe gestürzt und hat wahnsinniges Aufsehen erregt weltweit und hat große, tiefe, seelische Wunden hervorgerufen. Ich habe gelesen in einem Buch über den dortigen Versöhnungsprozess, eine Frau hat den Mörder ihrer Familienangehörigen aufgenommen wie einen Sohn. Ja? Das kann man nicht aus eigener Kraft. Das war die Kraft, die vergebende Liebe Gottes, die ihr gegeben wurde. Versöhnung, vergeben, einen Schlussstrich ziehen. Nehme vielleicht mal die Frage mit heute, wem soll ich vergeben? Wenn nicht, dann bitte keine schlaflose Nacht drüber bereiten, aber wenn irgendwas kommt, was hindert mich daran? Freilich auch von Seiten der Brüder war wichtig, der Brüder Josefs, dass sie die Vergebung annehmen, ja? Dass sie nicht Knechte sein wollen, sondern seine Brüder, die sie sind. Dass sie in dieser erneuerten Beziehung leben. Und schließlich erkennt Josef den weiten Blick Gottes. Im Vers 20, kann man den nochmal einblenden? Vers 20. Ich lese einmal vor, wie er bei Luther heißt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Über den Untaten seiner Brüder sieht Josef die Guttaten Gottes. Er kann Gottes gute Absichten über den bösen Absichten der Brüder erkennen. Gott kann Böses in Gutes umwandeln. Ja, hätten die den Josef nicht nach Ägypten geschickt, dann wäre ihr Volk, ihre große Familie, wahrscheinlich hungers gestorben. Ja, aber sowas erkennst du nicht von heute auf morgen, das erkennst du erst vielleicht nach Jahren oder Jahrzehnten, dass einer, der Schweres erlitten hat, vielleicht erst nach langer Zeit sagt, ja, das war Gottes Weg. Wie ich mitten im Dreck saß, konnte ich das überhaupt nicht erkennen. Ich habe gehadert mit Gott und was weiß ich. Aber jetzt weiß ich, das war Gottes Weg, nicht nur für mich, sondern auch in dem Fall für meine Familie, vielleicht sogar für ein Volk. Aus dieser Familie wurde ja später das Gottesvolk Israel. Oft erkennt man das erst im Nachhinein, im Rückblick. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, sagt der Paulus, alle Dinge zum Besten dienen. Dann wird aus dieser Warum-Frage, die so gestellt wird und die gestellt werden darf, auch unter Christen. Unser Herr hat es uns vorgemacht, ne, am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen diese Frage stellen. Dann wird vielleicht im Lauf langer Zeit das war wozu, dass wir wissen, wozu es gut war, wozu Gott es verwendet hat. Am Ende der Josefsgeschichte können wir sehen, Gemeinschaft zwischen Menschen, die gestört oder zerstört ist, kann wiederhergestellt werden. Durch Aussprechen der Schuld und durch zugesprochene Vergebung. Wollen wir es lernen, es Gott zu überlassen, damit rechnen, dass er trotz alles Schweren alles zum Ziel bringt. Denn ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Amen.